Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du irgendwo dazugehörst, dich dazugehörig fühlst und du in einen Zusammenhang gekommen bist, wo diese Dazugehörigkeit für dich zur Schande wurde. Was meine ich damit? Also, nehmen wir mal die klassischen großen beiden Dazugehörigkeitsmöglichkeiten, katholisch oder evangelisch. Wenn du katholisch bist, also zur katholischen Kirche dazugehörst, je nachdem, wo du wohnst und wo du lebst, empfindest du das als positiv. Und wenn dich jemand fragt, dann sagst du ganz stolz, ich bin katholisch. So, wenn du jetzt evangelisch bist und in ein Umfeld kommst, wo die Mehrheit der Leute, die dort wohnen, katholisch sind und man dich fragt, von welcher Geschmacksrichtung bist denn du? Und du sagst ganz stolz, ich bin evangelisch. Gut, heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so ganz so schlimm, wobei es gibt in der Oberpfalz bestimmt noch Orte, wo das überhaupt nicht gut kommt, wenn du das stolz sagst, ich bin evangelisch. In der Stadt ist das jetzt inzwischen so, dass viele begriffen haben, dass es einen Gott gibt und dass katholisch oder evangelisch mindestens Kirchenzugehörigkeit ist. Also okay, ja, da bist du eben evangelisch. So, jetzt angenommen, du bist jetzt gar nichts. Dann bekommst du einen bemitleidenswerten Blick, fühlst dich schon schlecht. Ich weiß von jemandem, der in einem katholischen Umfeld aufgewachsen ist und nichts war, die Eltern sind keiner zugehörig Kirche. Und dieses Kind wurde gemobbt als Heidenkind, wurde in diesem katholischen Umfeld unter Druck gesetzt, weil es eben nicht dazugehört. Und das ist so lange nicht schlimm, bis du dann dich entscheiden musst, in welchen Religionsunterricht gehst du, Schule. Und dann im Religionsunterricht wird dann gleich am Anfang über die Taufe geredet. Und dann ist die Frage, ja, was, du bist nicht getauft. Hohohoho. Ja, wobei die wenigsten Leute ja wissen, was das überhaupt bedeutet. Aber nein, du gehörst nicht dazu. Und jetzt am Ende sagst du noch, du gehst ins CZA. Oh, ja, also, boah, dann gehörst du ja nicht nur nicht dazu, sondern das ist ja gefährlich. Am Ende ist das eine Sekte. Am Ende ist das, was führen denn diese Leute im Schilde? Oh, gefährlich. Gut, jetzt könntest du andere Bereiche nehmen. Wir können auch über größere Zusammenhänge reden, wie zum Beispiel, dass jemand muslimischen Glaubens kommt und du sagst, wow, kenne ich nicht, gefährlich. Oder er ist in irgendeiner Weise orientiert und du findest das seltsam und abstoßend. Du kennst dieses Gefühl und nicht nur hast du es wahrscheinlich schon erlebt für dich. Also ich beispielsweise in Franken war immer der Preuße, weil ich Hochdeutsch spreche, wobei in Preußen bin ich der Franke, weil meine Konsonanten so weich geworden sind. Und ihr wisst schon alle diesen Running Gag. Ich bin auch in Franken, die niedrigste Kategorie, die du sein kannst, ist der vorletzte ist Saupreuße. Das ist also schon abwertend. Preuße ist schon schlimm, Saupreuße ist noch schlimmer. Und schwedischer Saupreuße, das ist so das Letzte, was du sein kannst hier in Franken, weil Achtung, die Schweden kommen, nehmen die Kinder von der Straße. Ja, das ist noch aus dem 30-jährigen Krieg, so lange hält sich das, ja. Also ich kenne das, nicht dazu zu gehören. Ich kenne dieses Gefühl, wenn du beim Sport ausgesucht wirst und du bist der Letzte, der stehen bleibt, weil du nicht dazugehörst, weil du irgendwie, keine Ahnung was, zu ungelenk bist. In meinem Fall habe ich nicht richtig sehen können. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Brille brauche. Das war mein ganzes Problem. Das heißt, ich habe beim Basketball immer zu kurz geworfen. Du gehörst nicht dazu. Und nicht nur, dass du nicht dazugehörst, sondern du hast auch Konsequenzen zu tragen, du wirst abgelehnt, du wirst ausgegrenzt, man redet über dich, du hast Schwierigkeiten. Als Jesus-Nachfolger Allemal, wenn du jetzt also nicht nur sagst, du bist Christ, sondern du bist ein Jesus-Nachfolger, umso mehr. Und jetzt sagst du, ja, das kenne ich, das Gefühl, aber ich wechsle mal die Perspektive. Bist du auch jemand, der andere ausgrenzt, der, wenn jemand kommt, der anders denkt, anders fühlt, anders empfindet, anders orientiert ist, dass du schon mal von Haus aus sagst, gefährlich, vielleicht sogar doppelt gefährlich, Achtung, kenne ich nicht, will ich nicht, brandmarke ich. Gemeinschaft gelingt natürlich gar nicht und Gesellschaft gelingt gar nicht, wenn wir einander ausgrenzen, wenn wir so denken, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir einfach schon mal so ein Freund-Feind-Raster haben, wenn wir schon mal pauschal jemandem bloß, weil er aus einem anderen Land kommt, eine andere Hautfarbe hat, schon mal pauschal unterstellen, der ist gefährlich. Und wir übersehen alle die blonden, weißhaarigen Menschen, die eigentlich viel gefährlicher sind und von denen eine größere Gefahr ausgeht. Ist ein großes Problem und mit diesem Problem kämpfen wir. Ich kenne jemanden, der gesagt hat, ich gehöre zum CZA und plötzlich sagen die Freunde und das Umfeld, na, das ist ja, das kennen wir, du gehörst ja gar nicht mehr zu einer richtigen Kirche dazu. Und dann denke ich mir, ja, ihr sitzt auf einem sehr hohen Ross und jede Woche oder alle zwei Monate kriegst du die Statistiken in der Presse, wie das, was du denkst und stolz drauf bist, bröckelt, erodiert, immer mehr an gesellschaftlichem Rückhalt verliert. Vielleicht noch nicht in irgendeinem Dorf, hier in der Oberpfalz, aber schon in den Großstädten mindestens und in den urbanen Bereichen auch. Interessiert niemanden mehr. Und da müssen wir einfach aufwachen und sagen, okay, Herr, wir, die wir versuchen, Jesus nachzufolgen, wie können wir uns neu positionieren? Das hat direkt mit unserem Leben zu tun. Das hat direkt damit zu tun, wie du anderen Menschen begegnest. Das hat direkt mit deiner Haltung zu tun. Deinen Vorurteilen, deinen Verurteilen. Auch dieser Art, dass du sagst, ja, nee. Und merkst du, wie du völlig unbrauchbar wirst für dieses Segment an Menschen? Völlig unbrauchbar für Jesus, wie du sie überhaupt gar nicht mehr erreichen kannst, weil du sie auch schon gar nicht erreichen willst, weil sie dir schon sowieso suspekt sind. Jesus ist da anders unterwegs gewesen. Und wenn wir im Evangelium gucken, dann hat er aber auch diese Schande der Zugehörigkeit genug gekostet. Also er wurde als Freund der Sünder beschimpft. Schau mal, der Rabbi, das kann doch gar kein Rabbi sein. Schau mal, mit wem der abhängt, zu wem der sich dazugehörig fühlt. Ein Freund der Sünder. Und dann haben andere gesagt, nein, der Rabbi ist ein Fresser und Weinsäufer, der lädt sich immer bei den wohlhabendsten Leuten ein und lässt sich's gut gehen. Trinkt den teuersten Wein, isst die beste Speise, das ist ein Fresser und Säufer. Stell dir mal vor, es kommt raus, dass Jesus zu dir gehört. Ja, was wäre denn das jetzt für eine Schande für Jesus? Der Sohn Gottes gehört zu dir, identifiziert sich mit dir, sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich hab dich lieb. Versuch das mal aus deiner Perspektive zu betrachten. Wenn Jesus sagt, ich bin ein Oberpfälzer. Oder? Schande der Zugehörigkeit. Das liegt schon sehr an uns, wie wir andere Menschen fühlen lassen. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe das erlebt, Aber du musst es ja nicht weitertragen. Du musst es ja nicht andere Menschen spüren lassen, dass sie irgendwo zugehören. Du kannst ja neugierig auf sie eingehen. Du kannst ja mal offen sein dafür und sagen, was tritt mir da entgegen? Wer ist das? Ich hatte letzthin wieder so eine wunderbare Begegnung mit einem Mann, der so alt war wie ich, mit 17 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist, hier eine fantastische Familie aufgebaut hat, eine tolle Arbeit nachging, ein schönes Haus sich gebaut hat und sich aber als gläubig mir gegenüber geoutet hat, aber gläubig, muslimisch gläubig. Aber richtig gläubig, also auch seine Frau, und du hast es richtig gesehen, voll durchgezogen, seine Töchter. Und dann habe ich mir gedacht, wie gehe ich jetzt auf diesen Menschen zu? Dann habe ich gesagt, Habib, so hieß der mit Vornamen, ich bin auch gläubig. Ja, du bist auch gläubig? Ich sage, ja, ich bin ein Follower Isa. Was, du bist ein Follower Isa? Und dann gab es ein, zwei anderen, ich habe einen Freund gewonnen. Plötzlich sind da diese ganzen Vorbehalte eingebrochen und ich habe einen Freund bekommen und ich habe mit ihm Tee getrunken und ich habe über den Glauben geredet und dann hat er Freunde gebracht und dann haben die, bei mir liegt am Esstisch die Bibel rum und dann hat er die Bibel genommen und hat sie aufgeschlagen und hat gesagt, oh krass, da steht ja genau so drin, wie ich das kenne mit Josef und Abraham. Und ich sagte, ja, und Isaak und Ishmael und da steht da alles drin. So kann es gehen. Kann natürlich auch anders gehen. Und du bist unbrauchbar, wirkungslos als Nachfolger Jesu. Komplett wirkungslos. Du gehörst nicht dazu, weil. Jesus hat das nie gesagt. Er hat nicht gesagt, du gehörst nicht dazu, weil du ein extra böser Sünder bist. Du gehörst nicht dazu, weil du dies, weil du das, sondern Jesus hat gesagt, komm, du gehörst dazu. Ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn nicht eigentlich überhaupt meine Lieblingsgeschichte. Mit der Lieblingsfrage, mit der krassesten Frage, die Jesus gestellt hat. Er hat viele Fragen gestellt, aber diese finde ich besonders krass. Und ich werde euch den Text erstmal aus der Bibel vorlesen. Das hat mir letztes Mal ganz gut gefallen, als der Elias seine Bibel vorgeholt hat. Und sie aufgeschlagen hat und vorgelesen hat, habe ich gedacht, das ist ein schönes Vorbild, schönes Beispiel, das müsste ich öfters tun, weil du vergisst nämlich, wenn du das dahin liest, dass das in so einem Buch steht, ja, von dem du dir vielleicht auch eins kaufen könntest. Bei meinem bevorzugten Buchhändler, der mit A beginnt, kannst du dir das direkt auch schon nach Hause liefern lassen. NGÜ, wenn du eingibst, kriegst du so ein Buch für 20 Euro nach Hause geliefert, kannst da drin lesen, so wie ich jetzt auch da drin lese. Der Pharisäer und die Sünderin und Jesus. Lukas berichtet uns das. Hört mal zu, ich lese euch den Text in einem Gesamtzusammenhang und dann gehen wir es der Reihe nach durch. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haaren, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, also jetzt hören wir, was er denkt. Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denar und der andere 50. Keiner von den beiden konnte ihre Schuld zurückzahlen. Da erließ er beiden ihre Schuld. Was meinst du, Simon? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größte Schuld erlassen wurde. Richtig, antwortete Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Das ist die Frage, die ich so liebe. Siehst du diese Frau? Komme ich gleich noch zurück. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarstem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Lukas 7, lies es zu Hause nach, meditiere über den Text. Das, was ich jetzt sagen will, vielleicht findest du es auch in diesem Text wieder, vielleicht findest du noch mehr. Also Lukas beginnt mit zwei Sätzen, die, wenn du die auf der Zunge zergehen lässt, schon total verstörend sind. Ich sag gleich warum. Also er fängt an mit, einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Wenn wir uns in orientalische Zusammenhänge versetzen, ist ein Pharisäer lud Jesus zum Essen ein, viel zu wenig Worte, wenn du zu einem Essen eingeladen wirst. Das ist eigentlich schon alleine die Einladung, ist ein Riesen-Act. Aber Lukas nimmt uns schon in diese frostige Atmosphäre mit hinein, mit diesem Eröffnungssatz. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein, sagt nicht mal, wie der heißt und so weiter, einfach nur, komm zum Essen. Und dann das Zweite, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. Undenkbar für orientalische Situationen, undenkbar, weil das geht schon rein praktisch nicht, weil du bist total verschwitzt, du bist total dreckig, du kannst nicht einfach durch die Tür gehen und dich an den Tisch setzen. Schon heute ist es üblich, dass man wenigstens sich die Hände wäscht. Corona ist gerade wieder auf dem Vormarsch. Guter Tipp, wenn du den Urlaub gesund erleben möchtest. Wasch dir die Hände, nutze unsere Desinfektion. So, du bist also durch die Tür gekommen und hast mindestens dir die Hände gewaschen. Das machst du auch hier bei uns, wenn wir hier jemanden zum Essen einladen. Da war es aber noch ein größeres Zeremoniell, denn du bist verschwitzt und du brauchst es Erfrischung. Du hast gestunken wie ein Tiger, deine Füße waren dreckig von den Sandalen, von dem Dreck und so weiter. Verstehst du? Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. Und Lukas nimmt uns schon hinein in diese Krise vielleicht, die sich da gerade zuspitzt. Und im Übrigen, Jesus, was machst du eigentlich bei den Pharisäern? Du weißt doch, das sind nicht deine Freunde. Du hast doch ganz viele Probleme mit denen. Die wollen doch ständig dich irgendwie auf den Leim bringen. Die wollen doch ständig dir ein Bein stellen. Die überlegen doch gerade, wie sie dich umbringen können. Die suchen doch nach Anklagepunkten. Weißt du, und als Maria und die Brüder Jesu, manche waren, für letzten Sonntag war es für ihnen eine Offenbarung, dass Jesus auch Geschwister hatte, weil das wurde ihnen vielleicht nie so gelehrt, Maria und Jesus und dann, keine Ahnung, wo die anderen Geschwister herkamen. Jesus hatte Geschwister und die waren irgendwann so fertig mit Jesus, dass sie gedacht haben, der muss in die Nervenanstalt und dann haben sie ihn gesucht. Wo hätte er sich am besten verstecken können? Bei den Pharisäern. Da hätten sie bestimmt nicht gesucht. Jesus geht zu den Pharisäern. Ich denke mir, krass, Jesus, echt jetzt, du willst zu den Pharisäern. Du nimmst diese Einladung wirklich an? Ehrlich? Da sitzen ja nur Pharisäer. Kühler Empfang. Und jetzt kommt eine Frau und schrottet die Pharisäerparty. Der volle Gegensatz. In diesem Augenblick kam eine Frau aus dem Dorf, die Prostituierte der Stadt, die gehört hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Die Prostituierte der Stadt, gab es wohl nur eine, die hatte also Geschichten mit vielen Männern in dieser Stadt, war also stadtbekannt, war auch, keine Ahnung, wie ich sie mir vorstellen muss, sicher keine unscheinbare Frau. Die stürzt da rein mit einer Flasche sehr teurem Parfüm. Stellt sich weinend zu seinen Füßen, das war einfach, weil eben haben wir gehört, der lag dort, also du lagst auf so Polstern, das heißt wahrscheinlich so die Füße nach hinten, weil die waren ja auch dreckig, waren ja dreckig geblieben, erfahren wir später. Also sie kommt hinten an dieses Polster ran, da liegen die Füße Jesu, stellt sich weinend zu seinen Füßen, um seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Also ihr kennt, habt alle vielleicht Frauen oder Männer oder Partner, die gelegentlich weinen, aus Gründen oder nicht nachvollziehbaren Gründen. Aber stellt euch jetzt mal vor, da weint jemand so sehr, dass die Füße nass werden. Wie ein Schlosshund. Also den armen Pharisäern ist das Essen im Hals stecken geblieben. Die gesamte Aufmerksamkeit, der Scheinwerfer, die Kameras, alles auf diese Frau. Die heult da also. Dann macht die ihre Haare auf und trocknet die Füße von Jesus mit ihren Haaren. Dann küsst sie die Füße und salbt sie mit dem Parfum, das sie mitgebracht hat. Kostbares Parfum. Und jetzt sagt Lukas, als der Pharisäer ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich. Also wir erfahren jetzt, was der Pharisäer dachte. Dieser Pharisäer dachte, wenn dieser Mann der Prophet wäre, für den ich ihn gehalten habe, den halte ich jetzt natürlich nicht mehr für diesen Propheten, weil das ist ja ein Halodri. Das ist ja einer, der ist gar kein Prophet, weil der checkt das gar nicht. Dann hätte er gewusst, was das für eine Frau ist, die sich ihn da an den Hals wirft. Der hätte das doch gewusst. Hat Jesus wirklich nicht gewusst, wer diese Frau ist? Du siehst schon diese ganzen Spannungen, die da aufkommen bei den religiösen Leuten. Gut, keiner von uns ist hier religiös, aber vielleicht bist du mit religiösen Leuten umgeben, die sagen, ja, wenn die wirklich, dann wäre doch so und dies und das, dann müssten die doch so machen wie wir. Dann hätte er das doch gewusst. Und Jesus sagt zu ihm, Simon, ich muss dir etwas sagen. Und das ist natürlich für einen Pharisäer der Lottotopf, wenn der Rabbi eine Frage stellt. Früher war es ja so, dass man so gelehrt hat. Man hat eine Frage gestellt seinen Schülern und die Schüler mussten eine Antwort geben. Es wurde also ein Rätsel gegeben und dann mussten die Lehrlinge dieses Rätsel, diese Frage lösen. Und über diese Frage und Antwort haben sie gelernt, haben sie assoziiert, sind sie zu Erkenntnissen gekommen. Also wir werden jetzt hineingekommen in eine Lehrstunde eines Rabbiners. Und der Simon, der kennt das und lässt sich auch darauf ein und sagt, oh Jesus, bitte erzähl es mir. Sag mir, was du mir zu sagen hast, Jesus. Oh, vielleicht hat er auch gehofft, dass der Prophet irgendwas Prophetisches ihm jetzt sagen will. Und dann sagt Jesus, okay, stell dir zwei Männer vor, die haben beide Schulden. Der eine schuldet 500 Silberstücke, der andere 50. Keiner von beiden kann es zahlen, also erlässt der Bankier ihnen beide Schulden. Schulden. Beiden ihre Schulden. Frage, Simon. Frage. Wer von den beiden wäre wohl dankbarer? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem am meisten vergeben wurde. Derjenige, dem am meisten bewusst wird, wie viel Gnade er bekommen hat. Derjenige, dem am meisten klar wird, dass er gar nicht so gut ist. Derjenige, der am meisten angewiesen ist auf die Hilfe des Bankiers. Derjenige, der sich nicht selbst helfen kann. Und dann sagt Jesus, das ist richtig. Das ist richtig, Simon. Da kann ich dir mal eine Eins für geben. Also theoretisch weißt du jetzt schon alles, was ich eigentlich sagen will. Theoretisch weißt du jetzt eigentlich auch, warum ich gekommen bin. Theoretisch weißt du das. Und dann wandte er sich der Frau zu und sprach zu Simon. Und ich liebe diese Frage. Ich liebe diese Frage. Siehst du diese Frau? Ich habe euch ja das so ein bisschen dramatisch erzählt, um euch deutlich zu machen, es war unmöglich, diese Frau zu übersehen. Die Frau hat das gesamte Party gecrasht, die hat das Abendessen gestört. Diese Frau ist nicht einfach nur durch die Hintertür reingeschlichen und stand dann da irgendwie in der Ecke. Die Frau hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass diese Frage, Simon, siehst du diese Frau, nicht bedeuten kann, Simon, ist dir irgendwas gerade entgangen? Und das ist die Frage, wenn du einem Menschen begegnest, die Jesus dir stellt. Siehst du diesen Menschen? Das kannst du natürlich nur, wenn du selbst dich geliebt fühlst, wenn du selbst sicher bist, wenn du selbst weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass Jesus dich liebt, wenn du weißt, dass egal wer kommt und dich in Frage stellt, dich nicht in Frage stellen kann, weil du auf einem festen Fundament stehst, wenn da einer kommt, der einen anderen Glauben hat, wahnsinnig spannend, erzähl mir von deinem Glauben. Da brauche ich keine Angst vorhaben, dass jemand anders glaubt, weil ich weiß, worauf ich stehe. Ich weiß, wer mich liebt. Ich weiß, wer mich erlöst hat. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Da kann kommen, wer will. Das muss mich nicht erschüttern. Ganz im Gegenteil. Ich kann mich interessieren. Ich kann es mir erzählen lassen. Ich kann ihn hören, was es ihn bewegt. Muss ihn nicht verurteilen. Siehst du diese Frau? Ist für mich die beste Frage in der ganzen Bibel. Unglaublich tief. Siehst du diese Frau? Was für eine Frage. Und dann sagt Jesus, hör mal, Simon. Inzwischen wissen wir den Namen von dem Pharisäer, den Namen von der Frau erfahren wir gar nicht. Manchmal ist es so, wenn in der Bibel Menschen nicht mit Namen genannt werden, dann kannst du dich noch besser damit identifizieren, weil dann könntest du ja sagen, ja, dann bin das ja vielleicht sogar ich. Aber der sagt zu dem Simon jetzt, Simon, ich bin zu dir gekommen, und du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße. Du hast nicht, aber sie hat. Du hast nicht, aber sie hat. Du hast mich nicht begrüßt mit einem Kuss, aber seit ich angekommen bin, hat sie nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast nicht, aber sie hat. Wer von ihnen ist dankbarer? Warum? 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 Warum bist du so kalt und schroff und abweisend und so sitzt so auf einem hohen Thron und denkst dir, ja, wenn der wüsste, wer er wäre, dann würde vielleicht und so, du urteilst, du bildest dir ein irgendwie. Und Jesus sagt, du hast nicht, aber sie hat. Du hast nicht, aber sie hat. Du hast nichts zur Erfrischung bereitgestellt, aber sie hat meine Füße mit Parfum beruhigt, die zerschundenen Blasen. Beeindruckend, nicht wahr? Beeindruckend, Simon, oder? Hast du eine Ahnung, wie das kommt? Und dann sagt Jesus etwas, wo man auch über diesen Satz kann man auch lange nachdenken. Ich habe auch etwas länger darüber nachdenken müssen. Ihr wurden viele, viele Sünden vergeben. Und deshalb ist sie sehr, sehr dankbar. Das kann eigentlich nur heißen, dass Jesus eine Geschichte mit dieser Frau hatte, bevor er bei dem Pharisäer war. Dass diese Frau Jesus als ihren Herrn erkannt hat, bevor er die Einladung zum Pharisäer angenommen hat, weil Jesus sagt, ihr wurden viele, viele Sünden vergeben. Ihr wurden viele, viele Sünden vergeben. Da gab es eine Geschichte davor. Jesus wusste ganz genau, wer diese Frau ist. Und er hat auch jetzt nicht gesagt, hör mal zu, Mädchen, du, ich habe dir gern geholfen und du störst mich jetzt aber gerade. Bleib draußen, du kannst jetzt hier nicht reinkommen. Du kannst jetzt nicht die Party crashen. Das darfst du nicht, das bringt mich in Verruf. Ich kann mich ja auch schon gar nicht mit dir identifizieren. Das ist blöd, wenn du jetzt dabei bist. Auch das hat Jesus nicht gemacht. Er hat einfach gedacht, jo, diese Geschichte, die ist so klasse, das könnte ich besser jetzt nicht inszenieren. Das ist so ein Lehrstück für diese ganzen Pharisäer. Komm, mach. Jesus war da total gechillt. Und jetzt erklärt Jesus dem Pharisäer, was passiert war und warum diese Frau so außer sich ist, so dankbar, so begeistert. Und jetzt will sie sich erkenntlich zeigen. Wenn die Vergebung gering ist, ist auch die Dankbarkeit gering. Und es ist an uns, für uns zu sagen, Herr, eigentlich bin ich gar nicht so toll, wie ich dachte. Und eigentlich bin ich dir unglaublich dankbar, dass du mir so viel vergeben hast. Und eigentlich lebe ich aus dieser Liebe, die du mir gegeben hast. Und eigentlich, weil du mich liebst, kann ich jetzt lieben. Weil du mich liebst, kann ich jetzt auf andere Menschen zugehen. Weil du mich liebst, kann ich Gemeinschaft pflegen und kann aufblühen. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Es gibt sicher auch die Menschen, die toxisch sind, und es gibt sicher auch die Menschen, die Böses im Schilf führen. Es gibt sicher auch die Menschen, von denen du genau weißt, halte dich fern, das wird nicht gut. Diese Menschen meine ich jetzt nicht. Also ich möchte euch nicht jetzt in irgendwelche Messer reinrennen lassen, aber 99% der Menschen, denen du begegnest, führen nichts Böses im Schilf. Gut, 95 vielleicht, 94. Mach es 90, aber die Mehrzahl der Leute führt nichts Böses im Schild. Die sind einfach nur selbst so drauf wie du. Die sind unsicher, die haben Angst, die sind gestresst, die haben gerade sich mit ihrer Frau gestritten, die Kinder sind krank, keine Ahnung was, das Auto ist kaputt, sie haben gerade gekündigt bekommen, sie wissen nicht, wie sie den Monat rumkriegen sollen, keine Ahnung, was mit ihnen los ist. Die meisten Leute sind so unterwegs und sie sind furchtbar einsam. Die meisten Leute sind auch furchtbar einsam. Und dann sagt Jesus nochmal laut und deutlich für alle Pharisäer und nochmal zur Bestätigung dieser Frau, was er schon längst gesagt hat zu ihr, weil ihre Sünden wurden ihr schon vergeben und deswegen kam die auch und war so dankbar. Jetzt sagte er noch, ich vergebe dir deine Sünden. Nochmal ganz laut, so amtlich für die alle, die mitschreiben. Und dann kriegen die alle die Krise. Das brachte die Gäste das Abendessen dazu, hinter seinem Rücken zu duschen. Was denkt er sich? Oi, 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 das kann ja gar nicht sein. Was denkt er sich, dass der Sünden vergeben kann? Was denkt er sich? Was meint er, wer er ist? Ja, manche Leute sagen, was meint er, wer er ist? Hier, der Gottfried, was meint er, wer er ist? Ja, was meine ich, wer ich bin? Ich bin, der ich bin. Und Jesus macht genau das Richtige, er ignoriert das, was die Leute reden. Weil du kannst es eh nicht kontrollieren. Er ignoriert, was die Leute reden, du kannst es nicht steuern. Er ignoriert, was die Leute denken, weil Du kannst es nicht kontrollieren, du hast es nicht im Griff. Die Leute denken, was sie denken, und sie denken eben so, und im nächsten Augenblick denken sie so. Völlig wurscht, was die Leute denken. Wichtig ist, was der Vater denkt. Wichtig ist, was Jesus denkt. Wichtig ist, was du denkst. Weil das kannst du kontrollieren. Er ignorierte sie und sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Diese krasse Geschichte ist vermutlich nicht spurlos auch an den Pharisäern vorbeigegangen. Also wenn du das erlebt hättest, es wäre auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Hätte dich wahrscheinlich zutiefst berührt. Und ich vermute mal sogar, je mehr ich über diesen Text nachdenke, vermute ich mal sogar, dass Simon auch ein Nachfolger Jesu wurde. Weißt du, wie ich da drauf komme? Vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Lukas sagt uns, als der Pharisäer, der ihn Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich. Und dann hören wir ja, was der Pharisäer denkt. Aber der Lukas, anders als jetzt Jesus, kann nicht Gedanken lesen. Und Jesus hat ja nicht gesagt: Du Pharisäer Simon, wenn ich dir jetzt mal dir auf die Stirn schaue, dann denke ich, du denkst, und ich kann deine Gedanken lesen. Und er hat ihn auch nicht bloßgestellt mit seinen Gedanken, sondern er hat gesagt: Simon, ich habe mal eine Frage. Also woher weiß Lukas, was der Pharisäer gedacht hat? Also vielleicht ist die Frage völlig absurd, aber so lese ich halt den Text. Ich denke mir: Lukas, woher weißt du das, was der Pharisäer gedacht hat? Weil ich kann nicht Gedanken lesen, du kannst nicht Gedanken lesen. Wie kann das sein? Und die Erklärung, die ich mir mache, das ist jetzt meine persönliche Erklärung, ist, dass der Simon so erschüttert wurde, dass der auch gesagt hat irgendwann zu Jesus: Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und dann war der in so einer Kleingruppe gesessen und sagte: Du, erzähl mal, wie kommt das eigentlich, dass du Nachfolger Jesu wurdest? Und dann sagt Simon: Stell dir vor, ich fand diesen Jesus attraktiv. Ich wollte einfach mal den als Ehrengast bei uns einladen. Ich wollte mal hören. Ich wollte mal ein bisschen näher drankommen. Ich wollte mal, das hat mich angezogen. Ich habe den eingeladen. Und dann passierte Folgendes. Dann habe ich gedacht. Und dann erzählt er, was er gedacht hat. So weiß es dann Lukas. Er erzählt, was er gedacht hat. Stell dir vor, und Jesus konnte meine Gedanken lesen. Und ist voll drauf eingegangen. Hat total gecheckt, was ich gerade denke. Und hat auf diese geht. Er ist doch der Prophet, für den ich ihn gehalten habe. Er ist mehr noch. Er ist nicht nur der Prophet, er ist der Sohn Gottes. Simon, der Pharisäer. Und ich möchte dir heute sagen, egal mit wem du dich identifizierst, wir haben jetzt hier zwei Pole. Und irgendwas dazwischen, vielleicht bist du irgendwo dazwischen, vielleicht bist du wie der Pharisäer, vielleicht fühlst du dich wie die Hure der Stadt, keine Ahnung was, irgendwo dazwischen. Lass dich von Jesus lieben. Sag: Herr Jesus, ich hab dich lieb. Lass dich von Jesus lieben und begegne den Menschen furchtlos, voller Frieden. Er stillt deinen Mangel. Nur er stillt deinen Mangel. Er stillt deinen Mangel, aber vollkommen. Sodass diese Frau, die eigentlich von allen nur benutzt wurde, angenommen wurde von Jesus. Jesus hat sich nicht geschämt, sich mit ihr zu identifizieren. Er hat sich nicht geschämt, sich mit Jesus zu identifizieren. Paulus sagt es: Jesus hat sich nicht geschämt, sich mit dir zu identifizieren. Sich nicht geschämt. Er, der in seiner Herrlichkeit saß, hat sich nicht geschämt, ein Mensch zu werden wie du und ich. Sich mit dir zu identifizieren, hat sich nicht geschämt. Herr Jesus, ich bete, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst. Ich bete, dass deine Liebe uns so vor Augen gemalt ist, dass wir uns nicht mehr schämen, zu dir zu gehören, und dass wir weil wir zu dir gehören, andere Menschen nicht mehr beschämen müssen, weil sie woanders hingehören, sondern offen sein können, dass deine Liebe durch uns fließt. Ich bete, Herr, dass du uns so erwächst. Ich bete, dass du so viel Freude in unser Herz hineintust, dass diese Liebe überfließt. Absichtslos. Nicht mit der Absicht, dass dann jemand irgendwie dir nachfolgt. Nein, einfach nur, dass er mit dir eine Erfahrung macht, was auch immer draus passiert. Lass uns aufstehen und Jesus antworten mit dem letzten Lied.